Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir kommen von Karfreitag und Ostern her. Und dort haben wir gefeiert, dass Gott es erträgt, als Mensch und als aller Menschendiener von Menschen abgelehnt und misshandelt zu werden. Dass er statt unseren Bruch mit ihm zu strafen, selbst die uns zukommende Strafe trägt und dass sein Kreuz und seine Auferstehung den Tod überwinden, damit wir neues und ewiges Leben haben können in der Gemeinschaft mit ihm. Diese Botschaft ist für manche eine schöne Geschichte für besinnliche Runden, für andere totaler Unfug. Die Schriften des Neuen Testamentes aber behaupten, dass Gott in Jesus Christus wahrhaftig in dieser Welt gelebt, gehandelt und sich offenbart hat. Und Historiker betrachten diese Texte als glaubwürdige Zeugnisse, durch die sich die Kreuzigung Jesu auf den 7. April des Jahres 30 unserer Zeitrechnung datieren lässt und das leere Grab gut belegt ist. Wie diese Botschaft von der Gegenwart und dem Handeln Gottes unser Leben verändert, davon handelt der erste Petrusbrief. Wer dieser Botschaft nämlich glaubt, lebt fortan im Wissen um eine Letztverantwortung vor Gott. Und das wirkt sich im Alltag aus. Petrus zeigt das am Beispiel des Verhaltens gegenüber dem Staat, am Dienst der Sklaven oder am Miteinander von Mann und Frau. Diese Ausrichtung aber kann und wird die Gläubigen auch in Widerspruch bringen zur Diesseitsorientierung ihrer Umwelt. Bis hin zur Verfolgung, welche die Empfänger dieses Briefes erleiden müssen. Dennoch vertrauen sie Gott als ihrem treuen Schöpfer, dem sie ihre Seelen, das heißt ihr ganzes Wesen, anbefehlen dürfen. So Kapitel 4, Vers 19. Welche Folgen dieses Leben in der Verantwortung vor Gott nun für das Miteinander in der Gemeinde hat, davon spricht Petrus in Kapitel 5, in den Versen 1 bis 7. Wir hören diesen Abschnitt. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander, bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und nun schenk Gnade, lieber Vater, dass wir von dir als unserem Hirten verstehen, was das für unser Leben bedeutet. Amen. Liebe Gemeinde, an den Anfang seiner Anweisungen für das Miteinander der Christen stellt Petrus eine Selbstbeschreibung als Mitältester, als Zeuge der Leiden Christi und als Teilhaber an der Herrlichkeit. Im Jüngerkreis ging Petrus oft vorweg, verbal wie praktisch. Er war impulsiv und mutig, hat aber auch Zurechtweisung durch Jesus und Angewiesensein auf ihn erfahren. Als Zeuge der Leiden Christi erlebte er die Konflikte mit den Oberen, die Spannung mit Jesu Verwandten, Jesu Erschöpfung im Dienst und durch das Unverständnis der Jünger und Jesu Einsamkeit auf dem Weg nach Golgatha. Später hat er auch selbst gelitten. Aber er hat auch die Herrlichkeit Jesu gesehen, in Jesu Wundern, auf dem Berg der Verklärung und schließlich in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Er schreibt also als jemand, der die Höhen und Tiefen der Nachfolge kennt und der in der Nachfolge verändert wurde. Ich möchte seine Worte an die Gemeinde nun in drei Punkten betrachten. Erstens die Demut der Hirten, zweitens die Demut der Herde und drittens die Demut vor Gott. Das erste, die Demut der Hirten. Das biblische Urbild für Leitung ist das des Hirten, der sich seines Volkes als seiner Herde annimmt, sie sucht, für sie sorgt, sie leitet, ihr vorangeht, sie schützt. Psalm 23 spricht in wunderbarer Weise von diesem Hirtendienst Gottes. Jesus greift dies auf in seinem Gleichnis vom verlorenen Schaf und er spitzt es zu in seiner Rede von sich selbst als der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Der gute Hirte sitzt nicht gemütlich vor dem Kamin, während die Herde draußen allein durch Unwetter oder einen Wolf bedroht ist. Er ist bei den Schafen. Er sorgt für ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen und setzt seine eigene Sicherheit und sein eigenes Wohlergehen für sie aufs Spiel. Für diesen Hirtendienst gibt Petrus den Gemeinden nun Anweisungen. Und diese sind zugleich für jeden und auch für Verantwortungsbereiche außerhalb der Gemeinde hilfreich. Denn wir alle leben in sozialen Bindungen und fast jeder trägt irgendwo eine Mitverantwortung für andere. In der Familie als Eltern, Geschwister, Paten oder Ehepartner, im Beruf für jüngere Mitarbeiter, in Gemeinde oder Verein oder anderswo. Somit ist jeder angesprochen. Über diese Verantwortung nun sagt Petrus als erstes, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Und damit weist er den Hirten Grenzen auf. Es ist nicht ihre Herde, nicht ihr Besitz. Es sind Gottes Menschen, die ihnen anvertraut sind. Ihm haben sie einmal Rechenschaft zu geben für ihren Dienst. Sie dürfen über die ihnen anvertrauten Menschen nicht verfügen, sondern sie sollen danach fragen, was Gott sich für diese Menschen gedacht hat und wie sie seinem Willen gemäß handeln können. Und sie sollen sich um die kümmern, die ihnen anbefohlen sind und nicht in die Zuständigkeit anderer hineinwirken. Besserwisserei und Übergriffigkeit ist ihnen untersagt. Das schließt nicht aus, dass die Hirten sich miteinander austauschen, sich gegenseitig um Rat fragen oder einander Hilfestellung geben. aber in klar abgesteckten Grenzen. Weiter sagt Petrus, achtet auf die Herde. Das griechische Wort episkopeo bedeutet auf jemanden schauen, ihn im Blick haben. Damit ist keine Kontrolle oder Bevormundung gemeint. Es ist eher wie bei einer guten Erzieherin. Sie lässt die Kinder spielen und sich ausprobieren, Fehler machen, neue Ideen entwickeln, rangeln oder toben, ohne ständig einzugreifen oder zu korrigieren. Zugleich aber hat sie die Kinder im Blick und ist zur Stelle, wenn es gefährlich wird oder unkontrolliert, wenn ein Kind Ermutigung braucht oder ein Konflikt geschlichtet werden muss. Sie begleitet und fördert die Entwicklung der Kinder. Sie nimmt ihnen die Entwicklungsarbeit aber nicht ab. Dann gibt Petrus den Hirten ein dreifaches Nicht, sondern. Sie sollen ihren Dienst nicht gezwungen, sondern freiwillig tun. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die herrschen, sondern als Vorbilder. Letztlich stellt er uns damit Jesus vor Augen, auf den die Beschreibung freiwillig, von Herzensgrund und als Vorbild zutrifft. Freiwillig ist nicht immer leicht, denn Leitung ist nicht immer lustig. Wenn die Mutter stundenlang mit dem Kleinkind gespielt und im Haus gerödelt hat und hofft, währenddessen Mittagsschlaf mal was für sich lesen zu können, und schon ist das Kind wieder wach und beansprucht volle Zuwendung. Wenn die Oberärztin in der Nacht zum dritten Mal von dem jungen, unerfahrenen Assistenten angerufen wird. Wenn der Geschäftsführer die Arbeitszeitwünsche der Generation Z mit dem Fachkräftemangel und der wirtschaftlichen Lage des Betriebes vereinbaren muss, dann können Leiter über ihrer Letztverantwortung rasch verbittern. Das aber spüren alle. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt, es gibt eine Art von Pflichterfüllung, an der niemand Freude hat. Von Jesus dagegen heißt es in Hebräer 12, Vers 2, dass er, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete. Freiwillig. Aus dem Blick auf und der Bitte an ihn kann uns neue Freudigkeit zum dienenden Leiten erwachsen. Weiter stehen Leiter in der Gefahr, ihre Position für ihren eigenen vermeintlichen Vorteil zu nutzen. Das steht hinter der Kritik Hesekiels an den Hirten, die sich selbst weiden. Und hinter der Warnung des Petrus hier vor schändlichem Gewinn. Schändlicher Gewinn meint nicht allein Materielles. Es kann auch Ruhmsucht und Selbstbestätigung oder Befriedigung sexueller Fantasien und Bedürfnisse umfassen. Welch schlimme Folgen das hat, zeigen die Missbrauchsskandale auch in den Kirchen. Leiter sollen dagegen von Herzensgrund dienen. Das griechische Wort für von Herzensgrund steht für eine Hingabe, bei der der andere im Blickpunkt steht und für den entschiedenen Willen, ihm zu dienen. So wie Jesus nicht gekommen ist, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen. Und schließlich sollen Leiter nicht als solche, die herrschen, sondern als Vorbilder handeln. In dieser Welt geht es um Wahrung und Durchsetzung von Interessen, Macht und Einfluss. Darüber sagt Jesus in Markus 10, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Ein Blick in die Zeitung bestätigt das. Und dies nicht nur in Diktaturen. Auch in demokratischen Staaten werden zum Teil mit hauchdünnen Mehrheiten Gesetze geändert, um Konkurrenten auszuschalten und eigene Macht zu sichern. Und das liegt im Wesen des Menschen. Jesus dagegen stellt dem die Aussage gegenüber: Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. So hat er selbst es vorgelebt. Vor allem ich schwache Leiter dagegen stehen in der Gefahr, Leitung mit Herrschaft zu verwechseln. In der Ausrichtung auf Gott und auf das Vorbild Jesu hin, aber kann Leitung freiwillig geschehen und wie es Gott gefällt, von Herzensgrund und als Vorbilder, so wie es das gesamte Neue Testament von Jesus beschreibt. Ihn nennt Petrus darum den Erzhirten. An ihm können wir uns ausrichten. Ich komme zum zweiten Punkt und keine Bange, er wird nicht wieder so lang. Die Demut der Herde. Die Herde kann mit Blick auf Demut auf zwei Arten irren. Durch Auflehnung oder durch falsche Demut. Ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, sagt Petrus. Das gilt sicher nicht nur für die altersmäßig Jüngeren, sondern für die Gemeinde insgesamt im Verhältnis zu den Leitern. Das griechische Wort für unterordnen meint aber nicht einen sklavischen Gehorsam oder ein widerspruchsfreies Einverständnis, sondern es steht für das Einfügen in eine Ordnung. Das fällt uns nicht immer leicht. Wir sind ja alle selbsternannte kleine Experten. Am deutlichsten wird das beim Fußball, wo die 40.000 im Stadion es auf jeden Fall besser wissen als die Spieler, Trainer und Schiedsrichter zusammen. Sie spielen aber nicht mit. In jeder Gemeinschaft muss es eine Letztverantwortung geben. Das schließt intensiven Austausch und hartes Ringen um den richtigen Weg nicht aus. Im Gegenteil. In der Gemeinde kommt es auf jeden Einzelnen an. Darum lässt der Hirte die 99 Schafe zurück und sucht das eine. Demut heißt also nicht, sich selbst als unwichtig zu sehen. Ohne den kleinen Jungen mit seinen 5 Broten und 2 Fischen wären die 5.000 nicht satt geworden. Jeder Einzelne in der Gemeinde hat einen Beitrag zu leisten, ohne den etwas Entscheidendes fehlt. Dies aber hat in gegenseitiger Achtung und Anerkennung zu geschehen. Seitens der Herde umfasst es ein Einfügen in getroffene Entscheidungen. Wir mögen nicht mit allem einverstanden sein, aber dann ist die Antwort nicht anonymer Shitstorm oder Meinungsmache im Hintergrund, sondern Gebet und ehrliches Gespräch. Wenn wir nur 10% der Zeit, die wir mit anderen über andere reden, mit Gott über andere reden würden, wäre viel gewonnen. Und das nicht nur mit Blick auf die Leiter der Gemeinde, sondern auch für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft. Lasst uns unseren Teil der Verantwortung in Demut tragen. Das Dritte, die Demut vor Gott. Jedem Einzelnen in der Gemeinde sagt Petrus, alle miteinander bekleidet euch mit Demut. Das griechische Wort für bekleiden enthält das Wort Schürz, wie Schürze, und meint ursprünglich, sich die Sklavenschärpe anziehen. Die Sklavenkleidung als Dienstgewand. Wir, scheint mir, bevorzugen oft eher die Richterrobe. Wie schnell sind wir dabei, alles und jeden zu beurteilen, was auch richtig ist, aber zugleich dabei zu verurteilen, was Jesus ausdrücklich verbietet. Zur Demut gehört ein Wissen um die Vorläufigkeit unserer Erkenntnis, gerade in Bezug auf andere. Darum warnt Petrus hier eindringlich vor Selbstanmaßung, denn Gott widersteht den Hochmütigen. Wenn unsere Haltung und unser Verhalten nicht geprägt ist von Demut, legen wir uns direkt mit Gott an. Das aber ist noch niemand gut bekommen. Jesus dagegen sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Petrus greift das auf, indem er sagt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Und dann zeigt er, welche Verheißungen Gott auf die Demut gelegt hat. Eine davon lautet, den Demütigen gibt er Gnade. Und das gilt nicht nur in Bezug auf unsere Erlösung, die allein aus Gnade geschieht. Es gilt auch für unser alltägliches Leben. Eine weitere Verheißung lautet, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wir denken oft kurzfristig und haben Angst, dass Gott uns irgendetwas Wesentliches vorenthalten möchte. Aber das ist unmöglich. Wenn schon irdische Eltern ihren Kindern alles erdenkliche Gute gönnen, wie viel mehr dann der himmlische Vater. Aber eben zu seiner Zeit. Und wir können ergänzen, nach seinen Bedingungen, nicht nach unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen. Eine dritte Verheißung lautet, er sorgt für euch. Von Vers 6 nach Vers 7 unseres Textes führt eine Brücke, die wörtlich zu übersetzen ist mit demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Dabei beschreibt das griechische Wort Sorge einen Zustand der Zerrissenheit. Die Bibel redet nicht einer Leichtfertigkeit im Umgang mit den Nöten des eigenen Lebens und dieser Welt das Wort. Aber es ist Ausdruck von Unglauben und Hochmut, zu meinen, wir könnten und müssten alles selbst in die Hand nehmen und uns darüber zersorgen. Demut heißt, die Nöte wahrnehmen und anpacken, die Lösung und Hilfe aber von Gott erwarten, denn, so heißt es wörtlich, er kümmert sich um euch. Und noch eine letzte Verheißung nennt Petrus, auf die treuen Leiter wartet bei Jesus die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit. Krone oder Siegerkranz, der Lorbeerkranz, den damals die Sieger im Wettkampf erhielten, war nach einiger Zeit welk und unansehnlich. Die Bibel spricht in verschiedenen Bildern davon, dass Gott denen, die ihn lieben, nicht nur das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott geben wird, sondern darüber hinaus für ihren treuen Dienst auch Lohn bereithält. Lassen wir uns überraschen. Diese Neuausrichtung des Lebens, diese Perspektive über den eigenen Horizont hinaus, ist die Perspektive des Glaubens. Des Glaubens, dass Gott in Jesus Christus wahrhaftig und persönlich in dieser Welt gelebt, gehandelt und sich offenbart hat und dass sein Kreuz und seine Auferstehung uns neues und ewiges Leben in der Gemeinschaft mit ihm eröffnet. Wer in diese Gemeinschaft mit Gott eintritt, für den gelten die Worte Jesu, die als Losungswort über dieser Woche stehen. Christus spricht: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Er kennt uns und spricht uns an. Zu hören und zu folgen aber liegt bei uns. Amen.